Heute ist der 8. Mai. Morgen ist Muttertag, also ein wirklich wichtiges, inhaltsschweres, frohes. Ich glaube, es wird das erste Wochenende in diesem Jahr mit richtig sommerlichen Temperaturen. Also ein inhaltsvolles Wochenende und ein wettermäßig und in der Gemeinschaft natürlich auch besonders schönes und gesegnetes, wie wir es schon erleben durften und wofür jetzt auch gebetet wurde, Wochenende. Ja, der 8. Mai, es ist dieses Jahr kein rundes Datum, aber ich weiß nicht, vielleicht zumindest die Älteren von euch oder die, die es auch mal im Unterricht gelernt haben, wissen wahrscheinlich, was wir mit dem 8. Mai verbinden, nämlich es ist ein Tag des Gedenkens und je weiter wir uns entfernen, umso von diesem Originaldatum, nämlich der 8. Mai 1945, umso mehr können wir wohl auch die andere Seite empfinden, nämlich dass es eben nicht nur für uns als Deutsche, als Mitteleuropäer, wer immer auch mit uns damals verbündet war in diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, dass wir eben nicht nur die Verlierer waren, sondern auch sehr viel wieder gewonnen haben, gewinnen durften, nämlich aus einer antichristlichen Diktatur, aus einer menschenverachtenden antichristlichen Diktatur durften wir zum ersten Mal in unserem Land und in ähnlichen Ländern in Mitteleuropa eine Demokratie erleben, die sehr stark, wenn man sich damit beschäftigt, mit den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, die doch sehr stark christlich geprägt war, vom christlichen Menschenbild und die gerade auch für uns als Adventisten natürlich einen großen Vorsprung, ein großes in Richtung Glaubens- und Gewissensfreiheit bedeutete. Kurzer Perspektivwechsel. Mit meinen beiden Töchtern, die beide in den 80er Jahren geboren sind, schaue ich ab und zu mal, wenn wir uns besuchen und uns einen sogenannten Mädelsabend machen. Die Damen kennen vielleicht den Ausdruck und ich darf also als Seniorin da manchmal auch dabei sein. Ja, dann schauen wir hin und wieder auch mal eine Serie an, eine Familienserie, die vor allem eben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Das ist oft sehr gut auch gemacht. Es ist einfach interessant, weil man Geschichte auf eine spielerische, auf eine schauspielerische Weise nochmal kennenlernt und eben auch nochmal nachvollzieht, wie war das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wie war das in den 50er Jahren, in den beginnenden 60er Jahren. Ja, nochmal unsere Nachkriegsgeschichte besser auf so eine leichte Art zu verstehen. Natürlich auch, wie war das damals mit der Stellung der Frauen, wie war das mit der Stellung der Geschlechter, der Geschlechterrollen. Natürlich interessieren uns auch, wenn wir schon Mädelsabend machen, ob die damalige Mode- und Wohnungseinrichtung von den Ausstattern dieser Filme auch wirklich ja, sehr, sehr gut und sehr authentisch nachgemacht wurde. Und was mich persönlich, und deshalb erzähle ich das überhaupt, was mich persönlich auch immer ein bisschen fasziniert, das sind, dass sich in solchen Filmen immer wieder mal Ausdrücke, sprachliche Formulierungen oder Begriffe höre, die die Jungen eigentlich gar nicht mehr kennen. Ich bringe da mal zwei Beispiele. Das eine ist ganz lustig, nämlich, ja, die sogenannte Abmagerungskur, die gab es Ende der 50er und in den 60er Jahren, als man im wachsenden Wohlstand sich endlich mal mit allen leckeren und dickmachenden Sachen vollgeschlagen hatte und merkte, hoppla, jetzt müssen wir aber langsam Maß halten. Das wurde ja sogar bekanntlich von Erhard, dem Wirtschaftsminister damals als Motto ausgegeben, Maß halten, also die Abmagerungskur und Heute sagen die modernen Frauen, ich mache Detox oder vielleicht nur, ich esse jetzt nur vegan oder wie auch immer. Das andere, was ich seit langem nicht mehr gehört hatte, war der, ich sage es in einem Satz, mein Vater war ja zum Schluss vollkommen verkalkt. Ja? Heute sagen wir, ja, ich höre, manche erinnern sich und finden es mittlerweile auch lustig, heute sagt man dement, ja, oder er war eben nicht mehr voll, ja, zurechnungsfähig ist nicht so ein gutes Wort, aber er war nicht mehr voll in der Lage, seine Geschäfte zu führen, jedes Dokument zu unterschreiben. Ja. In diesem Zusammenhang ist mir ein Wort eingefallen, gerade jetzt auch, wo man vielleicht doch der eine oder andere zumindest auch in den Medien an den dankbar an das Ende dieses Zweiten Weltkrieges denkt, was ja immerhin auch bedeutet aus unserer heutigen Sicht, aus unserem heutigen Wissen, dass wir seitdem keinen Krieg mehr hatten. Ja, vielleicht am Hindukusch, wie mal ein Verteidigungsminister sagte, aber das ist ein Thema für sich, was jetzt gerade in Afghanistan auch passiert. Aber für uns sind wir tatsächlich 76 Jahre lang ohne Krieg gewesen, das ist wirklich ein Rekord in der Geschichte. Und da fiel mir eben ein Wort ein, als ich so zurückdachte, ich bin nach dem Krieg geboren, 6 Jahre nach dem Krieg. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin in Pforzheim geboren, das ist in Baden-Württemberg und liegt zwischen Karlsruhe und Stuttgart, näher an Karlsruhe. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, also in ungefähr 100 Kilometern ist man schon weit in Frankreich drin. Das war dann Elsass-Lothringen, aber bitte, es ist schon lang Frankreich, ging aber auch immer wieder hin und her. Und Frankreich war in den beiden Weltkriegen, aber auch im 19. Jahrhundert, Kriegsgegner. Und welches Wort habe ich da manchmal noch gehört? Wobei ich sagen muss, objektiv, nicht irgendwie hetzerisch oder gehässig, das Wort hieß Erbfeind. Und da haben ja meine Eltern, vor allem meine Mutter, die liebte Geschichte und ich habe das als Kind auch schon interessant gefunden. Und da sagte sie mir, ja weißt du, die Franzosen, die waren ja über Jahrhunderte unser Erbfeind, ja, der Erbfeind. Ja, die Franzosen, wie gesagt, riech in der ziemlich nah hinter der Grenze und wie es halt bei Nachbarn üblich ist, hat man sich da jahrhundertelang gern und oft besucht. Leider war es meistens ohne Einladung, es war eigentlich das Gegenteil, man wollte nicht, dass die Besucher kamen, denn sie hatten, ja, in guten Zeiten hat man sich inspirieren lassen, die Badener von der französischen Küche und die Franzosen, ja, teilweise von unserer Kultur. Aber irgendwann fanden die Franzosen, dass die Alemannen, das waren ja die, die tatsächlich im Badischen lebten seit vielen Jahrhunderten, dass die Alemannen viel zu viele Altbauten rumstehen hatten. Vor allem die in Grenznähe waren ihnen lange ein Dorn im Auge. Diese Altbauten hatten nämlich neben anderen eine ganz wichtige Funktion. Man nannte sie deshalb Trutz- und Schutzburgen und es waren auch Warten. Die hatten also immer hohe Türme, damit man weit ins andere Land schauen konnte. Und weil sie eben diese Funktionen hatten und den Nachbarn auf der anderen Seite das überhaupt nicht passte, da kamen sie manchmal ungeladen zu Besuch, wobei sie nur wenige Steine auf den anderen gelassen haben, gerade bei diesen Trutz- und Schutzburgen. Wie schon sagte, ich habe schon als Kind mich für Geschichte interessiert und in unserer Gegend, wo ich herkomme, da gibt es tatsächlich viele Ruinen. Und bis ich zum ersten Mal in späteren Jahren eine Burg gesehen habe, die relativ gut erhalten war, da war ich total verblüfft. Es gab also tatsächlich Burgen, die nicht zerstört geworden waren. Bekanntestes Beispiel dafür ist die Burg in Heidelberg, die von den Franzosen seinerzeit gesprengt wurde. Und ja, und wie es manchmal so ist, was zuerst eine ganz schlimme Erfahrung, ein ganz schlimmer Verlust ist, wird im Lauf der Jahrhunderte zu einem Gewinn. Die Burg in Heidelberg, so habe ich gelesen, die Ruine in Heidelberg ist tatsächlich die größte in Deutschland in ihrer Art. Und wir wissen ja, dass schon im 19. Jahrhundert die deutschen Romantiker sie entdeckt haben. Man hat sie besungen in romantischer Literatur, man hat sie gemalt, man hat ja alles Mögliche aus ihr gemacht. Und spätestens später kamen dann die amerikanischen Touristen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und bis heute ist, wenn man in den USA ist und mit Leuten zu tun hat, die gern reisen, dann ist Heidelberg natürlich für sie einer der Höhepunkte. Und sie erzählen gern davon, von ihrer schönen Reise dorthin. Ich habe die Erbfeindschaft deshalb erwähnt, weil sie ein positives Beispiel ist. Denn nach Kriegen über die Jahrhunderte, und ich habe jetzt erwähnt, was die Franzosen in Deutschland ungebeten gemacht haben, aber natürlich war es auch umgekehrt so, dass die Deutschen, die da als Soldaten, Militär kamen, Schlimmes angerichtet haben und vor allem eben die beiden Weltkriege, die waren wirklich der Höhepunkt an Grausamkeit, an sinnloser Zerstörung, an allem Furchtbaren. Und man sollte es nicht glauben, aber beide Völker, die Deutschen als Verlierer, aber auch die Franzosen, die ja eigentlich mit den anderen Alliierten zusammen den Krieg gewonnen hatten, haben beide gesagt, jetzt muss Schluss sein. Das kann so nicht weitergehen. Wenn wir das nochmal machen, dann wird keines unserer Völker überleben. Und was soll ich sagen? Ich habe das selbst als Kind und Jugendliche erlebt. Es wurde sehr viel getan zur Völkerverständigung, vor allem für die Jugend. Ja, es wurden interessanterweise gerade in Burgruinen, die hat man so restauriert, dass man eine Jugendherberge draus machen konnte. Und wo vorher die Franzosen waren, um das alles zu zerstören, kamen jetzt junge Franzosen zu Besuch. Deutsche Jugendliche im gleichen Alter waren mit eingeladen, man hat sich kennengelernt, man hat schöne Sachen miteinander gemacht, man hat gemerkt, Mensch, die sind doch eigentlich toll und warum waren eigentlich unsere Altvorderen so blöd, haben immer nur kaputt gemacht. Man hat sich gegenseitig besucht und tatsächlich ist Deutschland und Frankreich mittlerweile ein Paradebeispiel dafür, wie es gelingen kann, aus sogenannten Erbfeinden eben Freunde zu machen, die beide auch schätzen, was sie aneinander haben und ja, erfahrene Politiker und Journalisten, die sich auskennen, die sagen, diese Freundschaft, die da geschaffen wurde, die ist wirklich vorbildlich und die hält auch in unseren Zeiten, die so schwierig sind. Freundschaft heißt ja nicht immer, dass man immer einer Meinung sein muss, man kann sich über den anderen ärgern, man kann auch mal schimpfen, aber wichtig ist, dass man ein gemeinsames Ziel hat und vor allem eine Wertschätzung. Nun, Erbfeindschaft war allerdings nicht von Frankreich, von den Franzosen und den Deutschen erfunden, die hatten auch kein Patent darauf, nein, es gab schon viel früher Erbfeindschaften und vor allem gab es eine, die ich heute mit euch anschauen möchte. Lasst euch einladen, dass wir zunächst unseren Haupttext lesen. Er steht in Lukas 9, Vers 51 bis 56. Lukas 9, Vers 51 bis 56. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Bei mir sah die Überschrift die ungastlichen Samariter. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss sich Jesus, nach Jerusalem zu gehen und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Bevor ich gleich etwas über den Hintergrund dieser Erbfeindschaft euch vorlesen werde, also es ist einmal nur bei Lukas berichtet. Die Theologen bezeichnen so etwas als Sondergut, wenn es nur in einem Evangelium vorkommt. Ja? Und Lukas ist der Einzige, der öfter etwas über Samaria und die Samariter bringt. Lukas war ja derjenige, der sich vorstellt, der glaubhaften Überlieferung nach wohl ein Arzt war, der aus dem Hellenismus kam, also es ist ja auch auf Griechisch geschrieben, und er sagt ja auch, für wen er das geschrieben hat, nämlich für einen Nichtjuden. Ja? Und umso interessanter ist es eben, dass er mehrere Episoden mit den Samaritern erwähnt. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass bald Himmelfahrt sein wird, dann wird also der Feiertag Himmelfahrt, und es beginnt hier, Lukas beginnt hier damit, dass er sagt, das war kurz vor der Himmelfahrt, also jetzt läuft eben die Zeit, die Jesus bis zum Kreuz führen wird und die dann eben in der Auferstehung, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und mit seiner Himmelfahrt weitergehen wird. Was mir hier noch auffällt, bevor wir uns anschauen, was Samaria überhaupt war, Lukas ist hier bemerkenswert diskret. Lukas ist ja auch der Einzige, der ausführlich über die Geburt Jesu und was dem vorausging berichtet. Und er gibt auch Details an, er sagt, das war genau in der Zeit, und er nennt Regierende. Also es ist ihm wichtig im Allgemeinen, dass er genaue Details gibt, die man auch nachprüfen kann, und das ist durchaus etwas, womit er bei der hellenistischen Kultur und Mentalität punkten konnte. Und was macht er hier? Er nennt zweimal ein samaritisches Dorf, aber er sagt nicht den Namen. Ja? Da ist er vorsichtig. Er sagt aber, wie Jesus darauf reagiert. In den alten Handschriften steht nur, dass er sie getadelt hat, dass er sie zurechtgewiesen hat, dass er sie gestoppt hat und gesagt hat, so geht das nicht. In meiner Bibel und auch in anderen Übersetzungen gibt es den Hinweis auf Textzeugen, wir haben ja immer mehrere, die für eine Übersetzung dastehen, und da gibt es den Hinweis, einige Textzeugen fügen am Ende des Verses hinzu, und Jesus sagte, ihr wisst nicht, was für ein Geist aus euch spricht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschen zu vernichten, sondern um sie zu retten. Also das ist hier ganz exakt gemacht. In den alten Handschriften steht es nicht, aber sicherlich sind in den Handschriften, in denen das steht, das passt genau zu dem, was Jesus hier macht, nämlich er sagt, Mensch, Leute, das passt doch zu uns überhaupt nicht. Und ihr wisst doch, dass ich gekommen bin, um Menschen zu retten und nicht, um sie zu vernichten. Ich habe in dieser modernen Ausgabe, die gab es mal vor 10 Jahren oder so, eine Ausgabe zum Verteilen, die kostete damals pro Stück 1,50, und wir hatten die in meiner damaligen Gemeinde Freising auch zum Verteilen. Die ist leicht zu lesen, weil es die Gute Nachricht Bibel ist. Es ist nämlich im Alten Testament ist es die Gute Nachricht, und im Neuen Testament, was wir jetzt lesen, ist es die neue Genfer Übersetzung. Ja. Da stehen ein paar interessante Sacherklärungen, und da steht auch ganz kurz über Samarien und über die Samaritaner, wie die meisten sie nennen. Der Ausdruck Samariter, den hat Luther so geprägt in seiner Übersetzung. Dazu lesen wir, die Bewohner der Gegend von Samarien erkannten nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift an. Geografischer Mittelpunkt ihrer Religion war nicht wie bei den Juden der Tempel in Jerusalem, sondern der Berg Gerizim, auf dem von etwa 400 vor Christus bis 128 vor Christus ihr eigener Tempel gestanden hatte, Klammer auf, der dann von den Juden zerstört worden war, also 128 vor Christus, Klammer zu. Ja, da wird jetzt auch darauf hingewiesen, auf den Bericht im Johannes ab Vers 4, nämlich die Frau am Jakobsbrunnen. Und der Jakobsbrunnen war eben und ist bis heute in dieser Gegend, kann man noch besichtigen, in Samarien. Hier in der Erklärung heißt es weiter, weil die eben hier nicht genau das Gleiche geglaubt haben und weil die Juden dann sogar mal den Tempel der Samaritaner zerstört hatten. Aus diesem Grund misstrauten sich Juden und Samaritaner und lehnten einander ab. Für einen rechtgläubigen Juden war der Umgang mit einem Samaritaner ebenso wenig denkbar wie der Umgang mit einem Heiden. Ja, also das haben sie auf die gleiche Stufe gesetzt, obwohl sich die Samaritaner eben auch auf Abraham berufen haben. In einer ausführlicheren Erklärung habe ich gefunden, Samaria lag in dem Gebiet, was vor seiner Vernichtung zum Staat Israel gehörte. Und der Staat Israel wurde ja 100 Jahre vor dem Staat Juda vernichtet. Und zwar so komplett, dass man die Oberschicht von Samaria wurde von den Assyrern umgesiedelt und durch eine fremde Bevölkerung ersetzt. Allerdings muss man sagen, weil die Oberschicht radikal verschleppt wurde und nie mehr zurück durfte, auch nicht ihre Nachkommen, es war eben nur die Oberschicht komplett. Das heißt, von den einfachen Bauern, von den einfachen Handwerkern waren tatsächlich noch Leute dort verblieben. Aber im Gegensatz zum Reich Juda gab es nie eine Erlaubnis zur Rückkehr, ja, und so ist eben in Samaria schon bald eine Mischbevölkerung entstanden. Ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, das Exil und die Vernichtung im Norden, im Nordreich, im Reich Israel, war ja hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Menschen dort, die eigentlich, also zum erwählten Volk gehörten, halt nie aufgehört hatten, auch den Baalskult zu betreiben und was es da mit Baal noch alles dazu gab. Und die Assyrer, die waren ja im Gegensatz zum Römischen Reich, waren sie nicht religiös tolerant. Die haben tatsächlich da, wo sie eben ein Land erobert hatten, haben sie die Bevölkerung gezwungen, auch ihre Götter mit zu installieren. Und zwar im Bereich des Tempels. Ja. Mit dem jüdischen Reich hatte es ja eine andere Bewandtnis, das haben wir schon oft auch durchgenommen, mit Nehemia und Esra und wie da die Rückführung war und wie wieder ein Tempel aufgebaut werden durfte. Und Juda und die Judäer, die haben sich dann sicherlich nicht zu Unrecht als die selbst verstanden, die eben diesen Glauben, der eben mit Abraham, Isaak, Jakob, mit diesen Verheißungen, mit diesen Bundesschlüssen geschlossen worden war, dass sie das wieder installiert hatten. Und sie waren dann tatsächlich auch frei von heidnischen Göttern. Ja? Also man kann sagen, auf der einen Seite war es verständlich, denn die Juden in Judäa, die wollten so wenig wie möglich mit den Samaritanern zu tun haben, weil sie wussten, da ist wieder diese Mischreligion. Das hat uns schon einmal ins Verderben geführt. Und wir wissen ja von den Pharisäern, die wirklich auch geglaubt haben, dass der Messias erst kommt, wenn alle zusammen, das ganze auserwählte Volk, alle Gebote richtig befolgt. Und sie haben das ja dann noch verfeinert mit vielen Unterparagraphen. Das war also die Situation und das war natürlich in den Köpfen drin. Und Ja, also es war eine Art Erbfeindschaft, denn als Jesus lebte, war das ja auch schon wieder ein paar Jahrhunderte zurück. Interessant ist auch, dass wir an einer anderen Stelle finden, dass die Jünger gar nicht wollten, dass sie durch Samaria gehen. Allerdings war das der kürzeste Weg. Wenn man das auf einer Landkarte anschaut, da war also am Norden war Galiläa, dann kam Samaria und dann kam Judäa. Und wenn man mal unter diesem Aspekt auch die Evangelien liest, wo Jesus war, dann war er eigentlich immer am gefährdetsten an Leib und Leben vor seiner Zeit, die dafür ausgesehen war, dass er den Opfertod für uns alle sterben sollte. Da war er am gefährdetsten und deshalb ist er auch, also es war ein Grund, warum er auch immer wieder nach Samaria und nach Galiläa ist, wo er ja herkam und wo er auch seine Jünger gefunden hatte. Wer sich für die Geschichte Samarias interessiert, ich habe da eine ganze Seite ausgedruckt, aber ich denke, das wäre jetzt zu lang, der kann mich da aber gern im Anschluss ansprechen. Und wenn ihr mir die Adresse gebt, kann ich es euch kopiert schicken oder wie auch immer. Für mich und für uns, dazu möchte ich euch einladen, soll es heute um zwei Fragen gehen. Die eine ist, wie ging denn Jesus mit diesem Thema um und wie ging er mit diesen Menschen um? Erbfeinde seit Jahrhunderten. Jeder hat den anderen verachtet. Die haben nicht die richtige Religion. Und die andere Seite hat genauso gedacht. Und die zweite ist natürlich, was ist für uns heutige Samaria? Welche Bezeichnungen, welche Orte, welche Religionen, welche Menschengruppe können wir dafür einfügen, ersetzen? Und da, ihr Lieben, möchte ich euch einladen, dass wir uns da ganz ehrlich mal alle anschauen. Ja? Es wurde vorhin von den drei Religionen gezeigt. Es ist ja schon interessant, dass die Religionen, die sich auf Abraham berufen, die einzigen monotheistischen Religionen in der Welt sind. Ja? Es gibt ja alles Mögliche, viel Gottreligionen. Es gibt den Buddhismus, der eigentlich gar keinen persönlichen Gott kennt, nur die Philosophie hat und wie sie auch alle heißen. Aber dieses Wissen, es gibt nur einen Gott, der uns geschaffen hat und der es eben in der Dreiheit sich auch entfaltet. Das ist unser Glaube, da gehören wir dazu. Fragen wir uns, wo sind bei uns die, wo wir sagen, ja, teilweise haben sie das ja, aber das andere? Und ich möchte hier nicht sagen, und das Bibelwort sagt uns auch nicht, die Samariter waren ja die Richtigen. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie ist Jesus damit umgegangen, wie sind die Jünger damit umgegangen. Ja? Sie in einer anderen Übersetzung ist sogar dazu gefügt, dass sie sagen, lass Feuer vom Himmel fallen, wie Elia damals. Ne? Er hat ja, ich glaube, es waren 70 Baalspriester, die er dann umgebracht hat. Eine ungeheure Geschichte. Und da sagt Jesus, nein, nein. Interessant ist auch, kleine Anmerkung, Jesus hat ja viele Wunder getan, aber er hat immer geheilt. Es war immer etwas Positives. Niemals hat Jesus ein Katastrophenwunder getan. Er sagt ja auch, solange der Bräutigam da ist, da wird gefeiert, da wird gezeigt, wie Gott Liebe ist und wie sein Reich ist. Ja, auf die Frage, wie ist Jesus damit umgegangen? Es ist interessant, dass im Lukas, der eben am meisten über Samaria und die Samariter berichtet, schon ein Kapitel später, also kurze Zeit später, die Kapiteleinteilung wissen wir, die gab es bei Lukas nicht, die kam erst sehr viel später. Aber da lesen wir in Kapitel 10 bei Lukas das Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Gesetzeslehrer kommt, stellt Jesus eine Testfrage, das haben sie dort gern gemacht. Deshalb sind sie auch in Judäa, da kamen die vor allem. Und dieser Gesetzeslehrer fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus fragt zurück, das hat er auch oft gemacht, eine gute Gesprächsführung, was meinst du eigentlich, worüber reden wir jetzt eigentlich? Und er sagt, naja, als Gesetzeslehrer, bitte, was steht denn im Gesetz? Weißt du doch, was liest du dort? Und der Gesetzeslehrer, der zitiert auch ganz brav, du sollst Gott, den Herrn, deinen Nächsten, deinen Gott lieben, Entschuldigung, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Nächsten, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Also es war keineswegs so, dass die Gesetzeslehrer und Pharisäer damals geglaubt haben, und du sollst deinen Feind hassen. Das wäre mal ein eigenes Predigtthema, ja. Aber er sagt hier ganz korrekt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann sagt Jesus, richtig geantwortet, super, ganz korrekt, handle danach und du wirst das ewige Leben bekommen. Und der Gesetzeslehrer, der ist noch nicht fertig mit seinem Test von Jesus und sagt, wer ist denn mein Nächster? Und da erzählt Jesus eben diese bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter, die auch in unsere Kultur eingegangen ist. Wir haben sogar einen medizinischen Hilfsdienst, den Arbeiter-Samariter-Bund, die haben sich tatsächlich danach genannt, und es gibt andere Gruppen, die eben diesen Gedanken, der hier zum Ausdruck kommt, auch ein Samariter kann ein hilfsbereiter, nächstenliebender Mensch sein und ein Vorbild für die gesetzesliebenden Juden und natürlich auch ein Vorbild für uns. Ich finde es einfach immer wieder spannend, wenn ich den Lukas lese und dann sehe, aha, da musste Jesus die Jünger zurechtweisen, weil die Jünger total sich geärgert haben. Wir wissen ja auch nicht, was da passiert ist, als sie in diesen Ort kamen und gebeten haben, hallo, ihr kennt mittlerweile Jesus und wir kommen hier auf der Durchreise nach Judäa. Wir wissen es nicht, aber es ist gut möglich, dass auch Steine nach ihnen geworfen wurden, dass sie angespuckt wurden, dass sie beschimpft und beschuldigt wurden. Ja, einfach weiß, auf beiden Seiten natürlich nicht. Aber kurz danach erzählt Jesus, weil es sich so ergibt, diese Geschichte, er hätte ja auch einen anderen nehmen können, oder? Er hätte doch, ja, der Dritte hätte doch auch ein Jude sein können. Aber nein, es ist ein Samariter. Ich meine, eine sehr feine Art, die Jesus hier pädagogisch auch macht, dass er nämlich, wie war das vor kurzem? Und die Jünger waren sicher dabei und haben dieses Beispiel gehört. Den nächsten Text finden wir in Lukas 17, Vers 1 bis 17. Da lesen wir, 11 bis 17, Entschuldigung, da lesen wir, also Jesus ist immer noch unterwegs Richtung Jerusalem, ja, das ist immer noch die gleiche Reise. Lukas hat das so aufgebaut, total spannend, das auch mal unter diesem Aspekt zu lesen. Und da lesen wir, auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa, also da ist er mal wieder ziemlich weit oben. Da ist die Grenze, er kommt ja von Galiläa, eben vom Gesee Genezareth, von Kapernaum, da waren einige Städte und vor allem viele Menschen, die er kannte. Ja, und da heißt es nun in Vers 12, es ist immer von Jesus die Rede, aber wir können und sollten davon ausgehen, dass die 12 Jünger auf alle Fälle dabei waren. Wahrscheinlich auch noch einige Frauen, das sieht man in anderen Versen. Aber nur, dass wir das im Kopf haben, Jesus ging in der Zeit immer mit seinen Jüngern, weil schon damals machte man Learning by Doing, also man lernt etwas, indem man mit reingeholt wird und in der Praxis mitmacht. Und da heißt es, als er in ein Dorf hineingehen wollte, Jesus mit seinen Jüngern, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen, ja. Wir wissen warum, sie durften sich ja nicht in der normalen gesellschaftlichen Gemeinschaft aufhalten. Man wusste damals schon um Ansteckung. Sie blieben also, wie es das Gesetz vorschrieb, in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, Rabbi, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Was heißt denn das? Damals gab es ja keine medizinischen Zentren, es gab noch nicht mal Hausärzte oder überhaupt. Lukas war Arzt, aber es wird nicht berichtet, wie er praktiziert hat. Auf alle Fälle war das mosaische Gesetz, das immer noch galt für Aussätzige, wenn sie geheilt wurden, wenn sie selber wieder gesund wurden und den Aussatz verloren hatten, dann war der erste Schritt, sie sollten sich den Priestern zeigen und die würden dann entscheiden, ja, dieser Mensch ist tatsächlich wieder gesund, der darf wieder in die normale Gesellschaft zurück, in sein Dorf, in seine Stadt, wo er herkommt. Ja. Und was machen die? Die gehen offensichtlich tatsächlich, wenn Jesus sagt, zeigt euch den Priestern. Spannend, nämlich während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Also die waren nicht sofort rein, das ist ja, Mensch, tatsächlich, naja, Jesus, haben wir schon gehört, Wunder ist passiert, jetzt gehen wir zu den Priestern. Sie gingen und während des Gehens wurden sie rein. Unglaublich, was in so einem Vers liegt, oder? Was sagt uns das? Müssen wir von Gott immer die Erfüllung unserer Gebete sofort erleben oder ist es auch ein Weg? Das Thema des Weges, das kommt ganz oft im Neuen Testament und die ersten Nachfolger Jesu, die ersten Christen nach Jesu Himmelfahrt und nach Pfingsten, die nannten, also Ausgießung des Heiligen Geistes, die sprachen auch davon, wir sind die vom neuen Weg, wir gehen den neuen Weg. Und die Aussätzigen, die gehen jetzt und während des Gehens erfahren sie, dass sie gesund werden. Jetzt wird es nochmal spannender, nämlich Vers 15. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war und er lobte Gott mit lauter Stimme. Einer von ihnen, es waren 10. Er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Und was schiebt Lukas hier so nebenbei ein? Dieser Mann war aus Samarien. Also Jesus war hier im Grenzgebiet und da gab es wohl, wie immer, in Grenzgebieten schon einen Austausch. Ja? Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, es sind doch alle 10 rein geworden, wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren? Er sagt nicht, um mir zu danken, er sagt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden. Ja? Also Jesus wusste sehr wohl, das ist kein Landsmann, das ist kein Jude, außer diesem Fremden. Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Auch da habe ich nachgeschaut, diese Episode ist sogenanntes Sondergut, also wird nur von Lukas berichtet. Dann haben wir natürlich schauen wir vielleicht kurz an. Wir sind schon weit. Ich werde nicht noch eine Stunde reden. Johannes 4. Johannes hat ja im Gegensatz zu den 3 anderen Evangelisten einen ganz eigenen Aufbau, er hat eine ganz eigene Perspektive, er kommt sehr auch vom griechisch-philosophischen Denken her und er berichtet eben auch viele Geschichten, viele Episoden, vieles, was Jesus gesagt und was er getan hat, was bei den anderen nicht steht. Und in Johannes 4 haben wir eben diesen Bericht von dem Gespräch am Jakobsbrunnen. Ein unglaublich tiefschürfendes Gespräch, wo wir auch lernen können, wie wir mit Menschen, mit denen wir über Gott sprechen möchten, wie wir mit ihnen reden können. Aber das ist ein ganz eigener Stoff. Mir geht es nur darum, dass wir eben hier auch wieder mal von einem Evangelisten erfahren, dass Jesus in Samarien war und dass es eine ganz gesegnete Zeit war und dass er immer wieder auch erkannt hat, das ist zwar einer aus Samarien, der hat nicht die ganze Tora und der glaubt noch andere Sachen, aber es ist ein Mensch, der nach der Wahrheit sucht. Und das ist ja hier, dass er zu einem Ort in Samarien kommt. Die ersten Verse lese ich. die sind auch so toll. Jesus erfuhr, so heißt es in Johannes 4, ab Vers 1, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Einschub, Gedankenstrich, allerdings taufte Jesus selbst nicht selbst, sondern seine Jünger. Gedankenstrich zu Ende. Daraufhin verließ Jesus Judäa und ging wieder nach Galiläa, was wir gerade schon festgestellt haben. Wenn es zu brenzlig wurde, zu früh, ja, Jesus Zeit war noch nicht gekommen, dann ist er wieder aus Judäa gegangen und er ging nach Galiläa und weil er eben nicht weiß, wie viele Tage damit zubringen wollte auf diesem Weg, heißt es, er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Er musste den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sichar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Sichar findet man auf jeder Landkarte, wenn man sich das mal anschaut. Also es war ein nicht ganz unbedeutender Ort. Aber Jesus hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, einen Umweg zu machen, wenn man sich die Karte anschaut, und das sagen auch Bibelausleger. Also Jesus ist nicht ohne Absicht durch dieses Gebiet gegangen und natürlich durch die enge Verbindung mit dem Vater, durch die Leitung des Geistes, die er als Mensch ja auch brauchte, da wusste er, wenn ich jetzt nicht durch Samarien gehe, dann verpasse ich was Wichtiges. Dann komme ich einer Sendung nicht nach. Und er geht durch Samarien und ja, die Geschichte, wie gesagt, vielleicht die nächste Predigt, aber gerne auch, dass ihr es einfach mal durchlest und mal entdeckt, was da alles drin steckt. Auf alle Fälle heißt es nämlich in Vers 9, da kommt eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Also Jesus setzt sich an diesen Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da sind normale Leute gar nicht gekommen. Da war nämlich die Mittagshitze. Also die Frauen, die kamen morgens und abends. Und da kommt jetzt eine Frau. Jesus sitzt da. Da kommt eine Frau, natürlich eine Samaritanerin. Jesus bittet sie um Wasser. Und jetzt erklärt Johannes hier, die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Und genau das missachtet Jesus oder er ignoriert es, wäre besser. Er macht genau das Gegenteil. Er startet ein längeres, intensives, tiefschürfendes Gespräch mit einer Person aus Samarien und noch dazu mit einer Frau. Ja, das hat sich auch nicht gehört. Und wenn die Jünger da kommen, dann wundern die sich. Ja, das lesen wir weiter später in Vers 27. Seine Jünger waren zurückgekommen, die waren in Sichar und haben ein bisschen eingekauft, Lebensmittel. Sie wundern sich, dass er mit einer Frau sprach. Aber keiner sagte, was redest du mit ihr? Eigentlich schade, ne? Zum Glück hat es der Johannes aufgeschrieben und wir wissen, was geredet wurde. Ja, wichtig ist jetzt in unserem Kontext, Jesus hatte diese Zurückhaltung nicht. Im Matthäusevangelium wird berichtet, ein kurzer Text, dass Jesus, als er seine 12 Jünger losschickt, gibt er ihnen bestimmte Anweisungen, unter anderem: Geht nicht nach Samarien. Also den Jüngern hat er das untersagt. Natürlich, wenn sie durchgewandert sind, war was anderes. Aber zum Evangelisieren, um die frohe Botschaft, das Reich Gottes zu verkündigen, sollten die Jünger nicht nach Samarien gehen. Ja, warum wohl? Offensichtlich waren sie nicht reif dafür. Ich meine, wenn zwei der wichtigsten Jünger, nämlich Jakobus und Johannes, die dann auch die Donnersöhne genannt wurden, weil sie ein hitziges Temperament hatten. Was hätten denn die gemacht, wenn sie nach Samarien gegangen wären mit der frohen Botschaft und Jesus ist der Messias? Wahrscheinlich nicht viel Gescheites. Ja? Einen letzten Text dazu möchte ich noch mit euch in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, nämlich auch von Lukas wieder geschrieben. In meiner Bibel heißt es da in Kapitel 1, Abvers 4, letzte Anweisungen von Jesus und Belehrungen des Auferstandenen. Und da klingt es jetzt ganz anders, der Missions, die Sendung, die Beauftragung der Mission, der Verkündigung des Evangeliums. In Vers 8 sagt Jesus den Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Jesus spricht hier ausdrücklich Samaria an. Galiläa sagt er nicht mehr, das war für die Jünger geläufig, da kamen sie fast alle her. Wie gesagt, für uns, wir können hier an diese Texte mit zwei Fragen gehen. Wie ging Jesus mit Menschen um, die eigentlich nicht zu den, streng genommen, zu den Auserwählten gehörten, weil sie eine Mischreligion hatten und nicht mehr nur sich an die Tora hielten? Und was könnte oder was kann oder was ist für uns heute Samaria? Ich sage mal, als Gemeinde, als Glaubensgemeinschaft, als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, wo haben wir da vielleicht Samaria, wo man sagt, hör mir auf, da will ich gar nichts damit zu tun haben. Kann ja auch berechtigt sein. Aber auch, was sind für uns Samariter, einzelne Menschen, Samaritaner, sag ich mal, damit wir es nicht verwechseln. Was sind für uns Samaritaner in diesem Sinn? Wie können wir das auf unser Leben übertragen? Es ist immer wieder so spannend, wie Jesus durch sein Verhalten, durch sein Reden und Handeln seinen Jüngern gezeigt hat, Leute, ihr müsst hier umdenken. Ich bin für alle gekommen. Und das, was wir vorhin im Sabbatschulgespräch angesprochen hatten, da war ja schon der Segen von Anfang an. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Ja, immer wieder wichtig. Und zu den Völkern gehört natürlich auch die Mentalität, die die haben, wo sie tatsächlich umdenken müssen, wo sie von falschem Gottesverständnis, von falschen Vorstellungen wegkommen müssen, um erlöst zu werden. Ich denke, es gibt uns auch immer wieder Demut, wenn wir merken, ja, wir müssen auch noch an uns arbeiten. Jesus sagt vielleicht auch manchmal zu uns, Moment mal, so ist das Evangelium nicht gemeint. Aber vor allem dürfen wir dankbar sein, dass wir wissen dürfen, durch unser Bekenntnis zu Jesus haben wir uns in die Nachfolge gestellt, auch die Nachfolge der Jünger. Wir sind heute die Jünger und die Apostel und die Jüngerinnen und die Apostolinnen sind wir auch. Ja. Möge uns Gott darin weiterhin segnen, immer wieder auch durch seinen Geist leiten, dass wir offen sind, allen Menschen, die guten Willens sind und die das möchten, das Heil, die Botschaft von der Erlösung zu bringen. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus, das ist ein gutes Wort, eine gute Entscheidung, dich nicht loszulassen, dass wir uns an dich halten. Du bist für uns Mensch geworden, du hast für uns gelebt, bist für uns gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren zum Vater und du wirst wiederkommen in den Wolken des Himmels, wie du es verheißen hast. Darauf hoffen wir und das ersehnen wir, gerade in der Zeit, die wir auch jetzt erleben, wo weltweit auf der ganzen Welt die Pandemie so viel Schlimmes anrichtet, so sehr wütet und wo auch auf ganz neue Weise unsere Liebe zum Nächsten, zu den Menschen, auch zu denen, die dich noch nicht kennen oder die vielleicht auch Vorstellungen haben, die ganz kontraproduktiv sind, die heidnisch sind, die in die Irre führen, Herr. Gib doch, dass wir ihnen nicht als Richter gegenübertreten, nicht als Rechthaber, die wir es besser immer nur wissen wollen und zeigen wollen, dass es so ist, wie wir sagen, sondern dass wir deine Liebe, Herr Jesus, die du uns vorgelebt hast und die du uns alle Tage schenkst und alle Tage uns damit begleitest, dass wir die auch weitergeben. Wecke die Sehnsucht immer wieder neu in uns, deine Jünger zu sein, deine Nachfolger, uns ganz eng an dich zu halten, immer wieder über auch auch über dein Wort nachzudenken, uns neu inspirieren zu lassen. Und so bitte ich dich auch jetzt um deinen Segen, wenn wir auseinandergehen. Herr Jesus, segne diese Gemeinde hier, segne unsere Gemeinde, alle, die dazugehören. Segne die, die aktiv sind, die sich engagieren, die sich jeden Tag von dir führen lassen. Segne aber auch die, die schwach geworden sind, die gerade eine Zeit des Zweifels, eine Zeit vielleicht auch der Niedergeschlagenheit erleben, Herr. Nähre du dich ihnen neu und hilf doch auch uns, dass wir auf die zugehen können, die du uns auch in den Weg stellst. Ich bitte dich auch für die Kinder und für die Jugendlichen in unserer Gemeinde, Herr. Es ist so wichtig und wir wünschen es uns so sehr, dass wir ihnen dich, Herr Jesus, immer wieder neu vor Augen führen können, dass wir auch dazu beitragen können, dass in ihnen der Glaube erweckt wird, dass er wächst, dass die Freude am Glauben, aber auch in der Gemeinde und in der Gemeinschaft, das wächst und dass sie so auch in das Erwachsenenalter mit diesem Glauben hineinwachsen. Herr, wir danken dir für alles Gute, für allen Segen und alles, was uns belastet und was uns beschwert, wo wir auch Fragen haben. Auch das bringen wir vor dich und wir danken dir, dass du für alles ein offenes Ohr hast, Herr. In deinem Namen, Herr Jesus, bitten wir auch alles und wir danken dir, wir loben und preisen dich. Amen.